Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mir ein Interview zu geben. Herzlich willkommen im Podcast. Vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, danke Leonard, dass ich da sein darf. Klaus Windhäuser ist mein Name. Ich bin im Vorstand der Sparkasse Bremen zuständig für Firmenkunden und das Treasury. Daneben habe ich noch andere Bereiche, zum Beispiel den Bereich Recht und den Bereich Revision. Ich bin Düsseldorfer, bin in Düsseldorf geboren, bin da auch aufgewachsen, bin die ersten 30 Jahre sogar in Düsseldorf gewesen. In Düsseldorf dann in die Commerzbank eingestiegen, also da auch mein Berufsleben gestartet und dann ja nach 30 Jahren bei der Commerzbank vor 2 Jahren hier zur Sparkasse Bremen gekommen.
Wenn dein Bereich auch Recht ist, bist du Jurist vom Beruf her? Bist du Anwalt oder was hast du gemacht, bevor du in die Commerzbank gegangen bist?
Ich bin tatsächlich Kaufmann. Also ich habe eine kaufmännische Laufbahn genommen, habe auch Diplom-Bankbetriebswirt studiert, nebenberuflich und habe im Prinzip so eine klassische Firmenkundenkarriere, wie wir das im Banking sagen. Habe also verschiedene Sachen gemacht, bin in Düsseldorf über Kreditgeschäft eingestiegen, habe dann in Amsterdam mal internationale Erfahrungen gesammelt, hatte dann eine erste große Kreditleitung in Thüringen, in Erfurt. Bin dann nach Hamburg aus Erfurt, habe dann für Norddeutschland das Firmenkundenkreditgeschäft geleitet, war damals auch schon für Bremen verantwortlich und hatte damit so ein bisschen Bremen-Bezug. Genau, und dann ging es nach Frankfurt nochmal 7 Jahre. Da habe ich dann internationales Geschäft verantwortet und Cash Management global. Hatte also tatsächlich Standorte von New York bis Tokio. Ganz, ganz interessante Erfahrungen, weil die ganz viel interkulturell in Berührung kommst und diese unterschiedlichen Kulturen kennenlernst. Das ist wichtig im Geschäft, finde ich. Also eine hohe Diversität. Und dann habe ich noch Corporate Finance für den Mittelstand gemacht, ein paar Jahre und bin dann nach Ungarn gegangen, habe da als CEO die dortige Tochtergesellschaft der Commerzbank immer noch geleitet. Und dann kam der Anruf, und jetzt sind wir wieder in Bremen. Dann kam der Anruf, dass es hier eine spannende Herausforderung in Bremen gibt. Und naja, gehst du wahrscheinlich gleich nochmal rein, aber mich hat es gereizt, auf
Da
jeden Fall nehme ich vorweg.
geh ich drauf ein. Du hast so viel erzählt jetzt, da kommen mir gleich ganz viele Fragen. Was ich mich immer frage, so als Nicht-Banker, stelle ich es mir immer so vor, dass es als Banker so irgendwie das Ziel, zumindest in Deutschland, ist, irgendwann mal in Frankfurt, im Bankenviertel, in so einem Wolkenkratzer zu arbeiten, bei irgendeiner großen Bank. Ist das wirklich so oder ist das so eine nette Sache, aber nicht so ein Ziel?
Also mein Ziel war es tatsächlich nicht. Und ich weiß noch, als ich den Anruf bekam, damals vom Risikovorstand der Commerzbank, der dann gesagt hat, Mensch, ich brauche Sie jetzt hier in Frankfurt. Habe ich mit meiner Frau gesprochen und dann haben wir über das Wochenende überlegt. Haben wir gedacht, nee, machen wir nicht. Wir bleiben in Hamburg. Da waren wir 5 Jahre ungefähr in Hamburg, hat uns super gefallen. Also daran sieht man, ne, mich hat es überhaupt nicht nach Frankfurt gezogen, wobei wir dann eine tolle Zeit in Frankfurt hatten. Es gab Tränen, als wir nach Frankfurt mussten, aber wir hatten eine tolle Zeit. Nee, ich würde gar nicht sagen, dass ich eine Stadt als Ziel hatte. Für mich war es tatsächlich eher spannend, auch mal international zu arbeiten. Das habe ich immer gesagt und jetzt ist aber auch gut, wieder nach Hause gekommen zu sein und in so einer tollen Stadt wie Bremen zu arbeiten. Aber
Da
Frankfurt war nie so ein Ziel,
frage ich
nee.
gleich nochmal nach, wenn du sagst, du wolltest eigentlich gar nicht nach Frankfurt,
Ja.
bist ja irgendwie doch in Frankfurt gelandet. Dann hat man gute Überzeugungsarbeit noch geleistet dann oder.
Hast du gemerkt, ne? Hast du gemerkt. Nee, ganz offen gesprochen. Das war auch eine Zeit, da war auch Kultur noch ein bisschen anders, würde ich sagen, als es heute ist. Nee, das war damals so, dass wir das abgewogen haben und dann für uns entschieden hatten, wir bleiben in Hamburg. Und dann habe ich meinen Vorstand, von dem ich eben erzählt habe, am Montag angerufen, habe gesagt, Mensch, wir haben das mal abgewogen und ich bin hier auch noch nicht fertig in Hamburg. Ich würde das gerne weitermachen. Und dann hat er mir doch sehr deutlich gemacht, dass das eher ein Marschbefehl war. Also, dass er erwartet, dass ich nach Frankfurt komme, während es vorher eine Frage war. Und hat gesagt, na, ich brauche Sie hier und das war keine Frage. Na, und dann war relativ klar, entweder ich überlege mir das jetzt nochmal oder, und das hätte ich ja auch machen können, ich schlage dann gegebenenfalls einen anderen Weg ein. Aber das war schon damals auch noch eine Kultur, wo das sehr dominant war, wenn ein Vorstand gesagt hat, Mensch, ich brauche dich hier. Dann hat man zwei Wege gehabt, entweder raus oder man hat es gemacht. Und dann fand ich es spannend genug. Und meine Frau ließ sich dann auch überzeugen, dass ich es gerne gemacht habe.
Das heißt, die Kultur hat sich bis heute irgendwie geändert, wenn du sagst, es war damals noch so.
Ja, würde ich sagen, das war 2007, war das die Zeit, über die wir jetzt reden. Heute hat sich auch in den Konzernen, also auch bei meinem alten Arbeitgeber, der Commerzbank, hat sich ein viel partizipativerer Führungsstil mittlerweile entwickelt. So hältst du auch keine guten Leute mehr. Also früher war das schon wesentlich hierarchischer und autokratischer. Und heute muss man Menschen dafür gewinnen, mehr gewinnen, Dinge zu tun, als es damals noch
Das
üblich
heißt, du
war.
kannst nicht anrufen und Marschbefehle geben bei euch in der Sparkasse.
Würde ich ja sowieso nicht machen, weil wir haben ja eine Netzwerkorganisation in der Sparkasse. Nee, tatsächlich, wir haben keine Führungskräfte, das heißt, wir haben bewusst keine hierarchische Organisation, sondern haben im Prinzip die Pyramide umgedreht und die Mitarbeitenden ja organisieren sich selber und nicht wir sagen, das sind die Senioren oder sagen wir mal, das sind die Führungskräfte, sondern die Senioren Mitarbeiter oder Seniorenkollegen, die werden im Prinzip qua Kompetenz werden die gefragt und werden dann von den Teams festgelegt. Insofern führen wir so in der Sparkasse sowieso nicht. Wir sind eine Netzwerkorganisation und auch wir als Vorstand dienen im Prinzip dieser Organisation.
Das heißt, hast du das mit eingeführt damals oder war das schon, als du gekommen bist?
Nee, das war tatsächlich was, was mich gereizt hat. In den Vorstellungsgesprächen habe ich eben schon gesagt, da bohrst du bestimmt auch noch rein. Also was ich damals toll fand, war, dass der Vorstand und der Aufsichtsrat der Sparkasse Bremen gesagt haben, die Welt verändert sich massiv und wir werden über die Digitalisierung, aber auch über andere Themen, die im Bankenumfeld im Moment sehr stark sind, Niedrigzinsumfeld, immer stärkere Regulierung, werden wir viel, viel schneller sein müssen, um unsere Kunden und diesen ganzen komplexen Themen, die da auf uns niederkommen, überhaupt noch gerecht zu werden. Und dann hatten die Kollegen 2016, war das, glaube ich, also weit vor meiner Zeit, angefangen, darüber nachzudenken. Wie machen wir das eigentlich? Wie begegnen wir dem? Und haben dann entschieden, wir machen eine Netzwerkorganisation, haben das über 2 Jahre vorbereitet und dann Ende 2019, kurz bevor ich gekommen bin, ins Rollout gebracht. Also weit vor meiner Zeit diskutiert, entschieden und dann eben ausgerollt, kurz bevor ich kam.
Du wirkst sehr überzeugt von diesem Konzept.
Bin ich auch.
Dann, du hast es eben kurz schon angesprochen, du warst in Ungarn zwischendurch als Leiter der dortigen Niederlassung der Tochterfirma und bist da CEO und dann bekommst du einen Anruf aus Bremen. Du hast zwar gesagt, du warst irgendwie in Hamburg schon mitverantwortlich für Bremen, aber Bremen ist ja dann doch vielleicht nicht Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf oder sowas. Was hast du so als allererstes gedacht, als du von Bremen gehört hast?
Doch cooler als Frankfurt, Berlin, München, Düsseldorf, oder?
Das ist natürlich jetzt
Nein.
die Schleimer-Antwort
Das ist
für
die
alle Bremer
Schleimer-Antwort
hier im
gewesen,
Podcast.
genau. Nee, ganz ehrlich, der Anruf kam, als wir im Skiurlaub waren in Obertauern und wir waren mit Freunden im Skiurlaub, wo sie in Bremen gebürtig ist. Das ist ja tatsächlich so. Wir hatten jetzt Bremen nicht als nächste Stadt auf dem Schirm, aber es klang eben interessant. Und das hat sich dann eben auch in den Gesprächen nachher bestätigt. Ne? Netzwerkorganisation. Dann haben wir ein neues Gebäude, das kennst du sicherlich, werden auch viele Bremer kennen, an der Universität. Das heißt, das Netzwerk, was in einem neuen Gebäude sich entfalten kann, also darauf ausgerichtet eben auch die Räumlichkeiten. Dann hat man mir erzählt, parallel wird gerade ein Chief Digital Officer eingestellt. Ja? Wir interviewen Sie und im Nachbarraum. Suchen wir gerade einen Chief Digital Officer. Gibt es in Sparkassen ansonsten auch nicht. Und ich fand das alles so überzeugend, dass das, worüber viele gesprochen haben, na, wir müssen das eigentlich machen, das passierte hier in Bremen. Also ich war in dem Gespräch und die haben das überzeugend rübergebracht. Ich habe gedacht, das ist cool. Ja, so, und dann haben wir uns damit beschäftigt, Mensch, Bremen, das müssen wir uns jetzt nochmal angucken. Wir kannten es, auch meine Frau kannte es, sie war schon damals mit auch in Hamburg. Und Bremen gefiel uns, ist eine tolle Stadt tatsächlich, eine hanseatische Stadt. Und dann haben wir uns ein bisschen intensiver damit beschäftigt und haben gesagt, das ist eigentlich toll. Für uns als Familie, wir haben einen 10-jährigen Sohn, damals war er 8. Oder als die Gespräche liefen, war er so 6 bis 7. Und als wir herkamen, war er dann 8. Und dann haben wir gesagt, das passt eigentlich für uns. Das ist eine tolle Stadt, die ist groß genug, um eigentlich alles zu haben. Aber sie ist immer noch klein genug, um alles auch schnell zugreifbar zu haben, überall schnell zu sein, hat viel Infrastruktur. Insofern haben wir uns mit Bremen schnell angefreundet, außer, und das ist uns passiert, als wir den Look and See gemacht haben, ungelogen. Als wir gelandet sind in Hannover, war die Bild-Zeitung und da war gerade das Ranking der Bundesländer. Genau, was die Bildungsqualität angeht. Und das weißt du, welchen Platz Bremen da belegen hat, meine Frau. Da wollen wir hingehen. Also das war so ein bisschen ein kleines
Es
Downside.
gibt eine Sache, worüber sich die Berliner immer freuen können, nämlich dass es eine Stadt, ein Bundesland gibt, was noch schlechter ist. Das
Genau.
sind leider wir.
Ja,
Aber
genau, das war
du
so.
als gebürtiger Düsseldorfer, du hast jetzt ja beides erlebt. Ich weiß nicht, so zwischen Hamburg und Bremen gibt es ja immer so ein bisschen den Streit, was ist die schönste Stadt im Norden.
Ja.
Du konntest das ja eigentlich objektiv betrachten. Was sagst du, welches ist die schönste Stadt hier im Norden?
Oh, muss ich diplomatisch sein? Habe ja auch noch viele Freunde, aber auch Kunden in Hamburg. Ich finde tatsächlich, man kann die Städte nicht vergleichen. Ich finde, Hamburg ist eine der zwei, drei, vier Großstädte, die wir tatsächlich hier in Deutschland haben, ja, neben Berlin. Und dann kann man noch München und Köln mit reinnehmen. Also das sind echte Großstädte, die dadurch auch viel mehr Infrastruktur haben, die eine andere Kaufkraft haben, die dadurch auch mehr Restaurantvielfalt, Vielfalt an Einzelhandel haben. Und das finde ich attraktiv, das finde ich aus Bremen attraktiv. Ja, wenn man da Lust zu hat, dann kann man alle halbe Jahr auch mal nach Hamburg fahren. Dann der Hafen und die Alster. Also ich finde, Hamburg hat viel Reiz. Und Bremen hat aber auch viel Reiz. Ja, unsere gute Stube, die Böttcher Straße. Na, kann ich gleich einen Werbeblock für die Sparkasse machen. Das ist ja eins unserer großen Förderprojekte, die wir damals übernommen haben. Ja, und der Schnurr, das Rathaus, das hat unheimlich viel Reiz. Und, oh, jetzt muss ich aufpassen, jetzt wäre ich doch undiplomatisch wahrscheinlich. Aber ich mach's mal. Was ich tatsächlich finde, ist, dass der Bremer so im Schnitt, ne, du hast ja überall Menschen von bis, aber so im Midpoint, im Schnitt, ist der Bremer tatsächlich ein Stück bodenständiger, zugänglicher. Das können wir aus unserer Erfahrung sagen. Das ist in Hamburg schwieriger. In Bremen haben wir uns sehr, sehr schnell wohlgefühlt. Die Menschen sind auf uns zugekommen und das ist vielleicht tatsächlich auch noch mal ein Stück anders. Und ja, so ein kleiner, aus meiner Sicht zumindest, so ein kleiner Pluspunkt für Bremen.
Und Fußballfan von welchem Verein?
Ja, Werder natürlich mittlerweile.
Und in Hamburg warst du HSV-Fan oder?
Nee, in Hamburg hatte ich tatsächlich, da war ich Kreditleiter fürs Firmenkundengeschäft. Da hatte ich jetzt von der Kundenseite gar nicht so die Nähe zum Fußball, während man hier in Bremen in meiner Funktion als Firmenkundenvorstand eine sehr starke Nähe zum Fußball hat. Und traditionell habe ich eher eine Verbundenheit zu Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf, aber auch nie so tief verbunden, dass ich gesagt habe, Mensch, da bin ich. Also, ne, wenn man auf Schalke groß wird oder in Bremen los groß wird, dann bleibst du, glaube ich, lebenslang grün-weiß, heißt es ja auch so schön. Und das hatte ich nicht. Da ist also die Verbundenheit und die Nähe auch gar nicht so. Mag man sich in Bremen gar nicht vorstellen,
Nee.
wie es in Gelsenkirchen oder auch hier ist. Nee, insofern, ich würde heute tatsächlich sagen, ich bin Bremen-Fan, bin aber nicht so ein klassischer Fußballfan. Ich finde es spannend, ich gehe da auch gerne hin, aber jetzt nicht tief in Fleisch und Blut.
Finden dich dann nicht in der Ostkurve.
Nee, das genau, das in der Tat nicht.
Und nochmal ganz zum Anfang zurück. Du scheinst ja irgendwie deine Passion gefunden zu haben. War dir das dann schon immer klar, dass du irgendwie ins Bankengeschäft möchtest, oder ist das auch so das eine zum anderen gekommen?
Ja, nee, das war eher so, dass meine Eltern gesagt haben, ach, mach mal eine Banklehre, Junge. Na, das ist immer was Gutes. Da kannst du danach auch noch mal gucken, was du weitermachst. Und dann hat es mir aber Spaß gemacht. Und ich würde heute auch tatsächlich sagen, das haben ja gar nicht so viele. Ne? Ich bin echt glücklich mit dem, was ich mache. Und ich finde das toll, weil ich die Chance habe, jeden Tag spannende Kunden zu treffen. Und deshalb ist auch mein Job Firmenkundenvorstand so toll. Ich war ja in Ungarn, war ich ja CEO. Und als CEO hast du wahnsinnig viel Regulatorik und Grundsatzthemen. Und als Firmenkundenvorstand habe ich die Chance, viele Kunden zu treffen und das Geschäft weiterzuentwickeln. Das macht irre Spaß. Insofern, nee, ich würde es wieder machen, tatsächlich.
Du bist Firmenkundenchef, dann bist du wahrscheinlich für mich der richtige Ansprechpartner. Wenn ich nach einem Geschäftskonto suche, frage ich mich immer, warum soll ich für jede Überweisung, die ich tätige, noch was bezahlen?
Ja, man kann natürlich unterschiedliche Preismodelle haben. Am Ende muss eine Bank natürlich Geld verdienen, so wie jedes Wirtschaftsunternehmen Geld verdienen muss. Und ich finde eigentlich, dass wir ein ganz gutes Preismodell haben. Und ich finde auch, dass wir die beste Bank sind in Bremen für ein Geschäftskonto. Aber wir können natürlich uns darüber unterhalten, welche Bedarfe hast du denn eigentlich? Und ist bei dir vielleicht ein anderes Preismodell? Wir haben ja auch unterschiedliche, wir haben ja auch Pauschalpreismodelle, wo man dann entsprechende Freiposten hat. Aber am Ende, vielleicht sprichst du darauf auch ein bisschen an, im Retail Banking, also im Privatkundengeschäft, gab es ja eine Zeit des kostenlosen Kontos. Das ist natürlich dann immer so, dass wenn du als Kunde ein kostenloses Konto hast, dann wird die Bank an anderer Stelle an dir verdienen wollen. Und da bin ich eigentlich für Transparenz, dass man für das, was man beansprucht an Dienstleistungen, eben auch einen fairen Preis bekommt und auch weiß, wo man aus welchem Grund welchen Preis zahlt. Und ich glaube, da haben wir ein gutes
Zum
Preis-Leistungs-Angebot.
Privatkonto bekomme ich gleich, aber Geschäftskonto frage ich mich, also ich zahle ja eine monatliche Gebühr und ich habe mein Geld bei euch liegen. Das sind ja eigentlich schon zwei Dinge, mit denen ihr Geld verdienen und verdienen könntet, oder?
Naja, mit dem Geld bei uns liegen leider im Moment nicht. Also für das Geld, was du bei uns liegen hast, überweisen wir ja monatlich an die Bundesbank 0,5%. Jetzt stehen wir vor der Zinswende. Da sprechen wir vielleicht gleich auch noch mal kurz drüber. Aber grundsätzlich reden wir mal ein bisschen vom normalen Bereich. Das ist das, was ich meinte. Wir haben ja verschiedene Produkte. An der Einlage verdienen wir jetzt gerade tatsächlich nichts. Aber wenn wir dann wieder in Positivzinsumfeld kommen, dann werden wir natürlich auch an der Einlage verdienen. Und dann gibt es eben einen Zinssatz und es gibt eine Marge. Und das, was Banken an Rentabilität haben, das kann man ja auch alles nachlesen, ist eben nicht mal eine Eigenkapitalrentabilität, wie sie heute am Kapitalmarkt gefordert wird, weil einfach Bankdienstleistungen so unter Druck sind und über die Niedrigzinsphase der Gesamtertragspool für die Banken so unter Druck ist, dass wir auch gucken müssen, dass wir faire, aber auch auskömmliche Preise für die Banken rechnen.
Was hältst du von so Modellen wie N26 und ähnlichem? Also kostenloses Konto, dafür nur online.
Ja, ich halte es, also ich bin Revolut-Nutzer, bin in Ungarn zum Revolut-Nutzer geworden. Ich finde das schon cool, was die Startups da hinkriegen, die eben ohne eine große Legacy die Chance haben, in so einer kleinen Nische was Tolles aufzubauen. Ich glaube aber, dass N26 und auch Revolut, so wie sie heute aufgestellt sind, kein Geschäftsmodell haben. Weil auch N26 verdienen ja kein Geld bisher und sie werden auch kein Geld verdienen, wenn sie nicht von ihren lieben Kunden auch einen Preis für das verlangen, was sie machen. Und dann ist wieder die Frage, willst du einen offenen Preis, einen fairen Preis oder willst du, dass sie irgendwas verstecken über innenliegende Provisionen, was eben dann auch die Regulierung nicht möchte und ich auch nicht richtig finde. Ich finde, dann sollte auch transparent gemacht werden, wo Geld verdient wird. Und deshalb, ich finde die Ideen toll. Und man muss ja immer vom Kunden denken, ne? Das, was convenient, also sehr komfortabel nutzbar ist, sind tolle Lösungen. Aber am Ende werden auch die ganzen Fintechs dahin kommen müssen, ein Preismodell zu finden, womit sie ihre Eigenkapitalrentabilität erwirtschaften.
Auch wenn du Firmenkundenchef bist, ganz kurz zum Privatkonto. Jetzt habt ihr ja auch einen monatlichen Preis für ein normales Privatkonto, es sei denn, ich bin Jugendlicher, ich bin Schüler, ich bin Azubi.
Ja,
Dann ist es
genau.
kostenlos. Es gibt ja aber auch
Student auch.
Banken, Student auch. Es gibt ja aber auch Banken, wo das Konto generell kostenlos ist oder eben nur 1 € im Monat kostet. Was könnt ihr mehr bieten als andere Banken?
Na, ich glaube, dass wir als regionale Bank und Bank hier vor Ort, die durch alle Lebensphasen begleitet und die auch die breiteste Abdeckung hier in Bremen hat, auch wenn wir da natürlich auch viel kritisiert werden, aber wir sind immer noch komplett in allen Stadtteilen. Ich glaube, die Filialen sind im Schnitt so 2,5, 3 Kilometer auseinander. Insofern, wir sind hier, wir sind greifbar, man kann durch Türen gehen, man kann Berater finden oder man kann auf den anderen Wegen, wenn man sie eben mag, über die App, über das Online-Banking, kann man eben auf unsere Dienstleistungen zugreifen. Und ich glaube auch, jetzt bin ich tatsächlich nicht der Privatkundenexperte, insofern muss ich da einen kleinen Disclaimer dranhängen, aber nach dem, was ich beobachte, ist das kostenlose Girokonto auch ein Modell des letzten und des vorletzten Jahrzehnts? Ich glaube, die verschwinden so langsam vom Markt, weil Banken es sich auch einfach nicht mehr erlauben können. Das ist das Thema, was ich eben gesagt habe. Ja, wir müssen am Ende ja auch unser Geld verdienen und unser Eigenkapital verzinsen. Insofern ist das kein Modell der Zukunft.
Ist es denn so, dass für Geschäftskunden auch die Filiale an sich noch eine Relevanz hat? Also ist das oder geht das mittlerweile auch bei euch alles online, per Telefon, per App?
Ja, die Kunden entwickeln sich natürlich und haben sich jetzt tatsächlich auch über die Corona-Zeit nochmal sehr, sehr deutlich in Richtung Online, gar nicht so sehr Telefon, aber in Richtung Online und das dann wieder Internet oder App. Also das sind zwei unterschiedliche Zugangswege. Genau. Da hat sich jetzt nochmal eine Menge getan. Wir brauchen aber aus unserer tiefen Überzeugung auch weiter die Filiale, weil es die Geschäftskunden gibt, die gerne auch in die Filiale kommen, die da komplexere Themen gerne besprechen möchten. Insofern werden wir auch für Geschäftskunden in einer gewissen Breite bleiben. Und das gehobenere Firmenkundengeschäft im Sinne von da, wo größere Umsätze in den Unternehmen gemacht werden, das findet eigentlich beim Kunden statt. Weil der Kunde dann auch, und das ist auch unser Interesse, gern sein Geschäft einmal präsentiert, dann wird mal durch die Produktion gegangen. Da wird einfach auch mal haptisch dargestellt, Mensch, das ist der Durchlauf und da braucht man eine neue Maschine oder hier bauen wir eine neue Halle. Deshalb ist uns auch immer wichtig, zum Firmenkunden zu fahren. Insofern kann man eigentlich sagen, Retail Banking braucht die Filiale am meisten, also der Privatkunde, das breite Privatkundengeschäft und dann wird das immer weniger. Ja? Über Private Banking, also vermögendere Privatkunden, Geschäftskunden, da wird es immer weniger. Aber wir wollen die Filialen auch als Treffpunkt haben, als Vernetzungstreffpunkt für Community Banking. Insofern glauben wir tatsächlich, das ist ja auch nicht bei allen Wettbewerbern so, wir glauben schon an die Filiale auch als Treffpunkt und nicht nur zur Absolvierung von klassischen Bankdienstleistungen.
Und du als Firmenkundenchef, mit wem unterhältst du dich, mit wem triffst du dich? Ist es jede Größe des Unternehmens oder sind es dann doch eher die größeren Unternehmen, wo du vor Ort bist? Oder wie sieht dein Tagesplan da
Ja, ich
aus?
versuche tatsächlich auch alle Unternehmensgrößen abzudecken und auch Privatkunden. Mit Privatkunden ist gar nicht so schwer, weil jeder Mensch ist ja auch ein Privatkunde. Insofern habe ich das. Aber es konzentriert sich am Ende tatsächlich doch auf die größeren. Und dann versuche ich über Veranstaltungen tatsächlich auch in Kontakt zu mittleren und kleineren Firmenkunden zu kommen, weil mir einfach auch wichtig ist, was bewegt die denn eigentlich? Dafür machen wir so Kundenforen. Wir binden Kunden auch in unsere Strategie ein mittlerweile und holen die dann einfach rein und fragen, was braucht ihr eigentlich von der Bank? Und zwar heute, aber auch in 5 Jahren und in 10 Jahren. Und das sind ganz interessante Gespräche. Aber wenn du mich jetzt nach den konkreten inhaltlichen Gesprächen fragst, dann sind es doch die größeren Unternehmen. Bei den kleineren sind es dann eher solche Veranstaltungen, wo ich in Kontakt komme und da auch Zufriedenheiten abfrage.
Ich bin jetzt Freiberufler und könnte mich ja auch bei euch melden für ein Konto und ein Konto abschließen. Bis wie
Bist du
groß ist
etwa
das?
nicht Kunde bei uns?
Ich rede immer
Nein.
vom potenziellen Fall. Ich äußere mich hier nicht dazu, bei wem ich Kunde bin, wie mein Bedarf ist. Vielleicht habe ich ja hier eine andere Bank
Würdest
demnächst
du
auch
ja
noch
zur
sitzen.
Minderheit in Bremen gehören, wenn es nicht so wäre.
Unterhalten wir uns nach dem Gespräch vielleicht nochmal drüber. Wie groß kann ich denn sein? Also habt ihr wirklich für jeden Kunden wie irgendwie ein passendes Konto?
Ja, wir sind tatsächlich für alle Bremer da. Also, und das ist vielleicht auch was, was uns als Sparkasse ausmacht. Wir kümmern uns also jetzt auch um die Ukrainer. Und das ist auch unser Werteverständnis. Also, wir sind tatsächlich für alle Privatmenschen da, bis hin zum größten Bremer Unternehmen und sind da auch verbunden und haben da auch die Dienstleistungen verfügbar. Insofern, ja, wirklich, wir decken ganz Bremen ab und sind für alle Bremer da.
Das größte Bremer Unternehmen ist?
Das größte Bremer Unternehmen mit Sitz in Bremen, würde ich sagen, und nicht konzernzugehörig, also Mercedes und solche Dinge mal ausgeklammert. Jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein. Aber ich sage jetzt mal einfach die Zech-Gruppe, würde ich sagen, ist das größte bremische
Okay,
Unternehmen.
das heißt, auch für solche großen
Auch
Konzerne,
da kann ich
Unternehmen
jetzt
habt ihr.
wiederum nichts zu sagen. Aber du magst es mutmaßen. Aber nee, selbstverständlich sind wir auch für solche Größen. Wir haben eben, wir sind ja die Sparkassenfinanzgruppe, wir sind ja einer Gruppe angeschlossen, also nicht nur als Sparkasse Bremen.
Ja.
Und dadurch haben wir eine Produktwelt, die dann eben auch für solche großen Unternehmen alles abdeckt. Genau.
Und ist es, also viele Unternehmen werden ja mit Referenzen irgendwie. Ihr habt nicht eine Referenz auf der Website irgendwie für ein großes Unternehmen, was ihr betreut oder das Unternehmen, was ihr betreut, braucht das eine Bank einfach nicht?
Ich glaube schon, das ist ein guter Punkt. Man kann mehr mit Referenzen arbeiten. Banking kommt aber aus einer Historie, wo das eher unüblicher war. Na, da gibt es ein Bankgeheimnis und deshalb war ich ja gerade ähnlich zurückhaltend bei der Zech Group, wie du es bei deiner Person warst. Das ist eben traditionell eher so, dass man nicht unbedingt offenlegt oder zu breit offenlegt, mit wem man bankt. Und dann will man eben so ein Referenzschreiben, das gibt es schon durchaus mal. Und man wird dann auch in der Kammer oder im Verband empfohlen: Mensch, geh mal zum Klaus, die machen das toll als Sparkasse Bremen. Aber dass man dann so eine Referenz auf einer Internetseite sehen will, das ist im Banking eher zurückhaltend. Oder wo das auch stattfindet, ist bei syndizierten Krediten. Kennst du vielleicht auch, da gibt es dann diese Tombstones, also ne, diese Dinger, wo man sagt: Mensch, ich habe den Kredit arrangiert. Da ist das dann ein bisschen öffentlicher. Aber in der Kernbankbeziehung ist da traditionell eine Zurückhaltung. Aber ich finde den Hinweis ganz gut, weil ich glaube, das wird auch ein bisschen ja, normaler, dass man sagt: Mensch, das ist meine Bank und das sind meine Lieferanten und das sind meine anderen Kunden. Also wir können wahrscheinlich auch mehr mit Referenzen arbeiten.
Warst du denn schon immer Kunde bei der Sparkasse?
Nein, ich bin ja traditionell, habe ich ja erzählt, bei der Commerzbank in den Beruf eingestiegen. Und da, wo man als Banker einsteigt, da eröffnet man dann auch ein Konto. Davor hatte ich aber tatsächlich bei der Sparkasse in Düsseldorf mein erstes Konto und mein erstes Sparbuch und war da auch lange verbunden. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich, ich bin Banker geworden und dadurch war dann auch das Konto, das Gehaltskonto
Da
vorgezeichnet.
warst du deinem Arbeitgeber treu.
Da bin ich dann dem Arbeitgeber treu gewesen, so wie jetzt übrigens auch. Jetzt bin ich natürlich überzeugter und glücklicher
Und
Sparkassenkunde.
hast dann bei der Commerzbank das schlechtere Angebot in Kauf genommen, weil sie dein Arbeitgeber waren?
Ja, das wusste ich damals nicht, dass die Sparkasse Bremen das bessere Angebot hat in der Zeit.
Verstehe. Du hast gesagt, ihr fragt auch eure Kunden irgendwie, was können wir für euch tun, außer dem klassischen Banking vielleicht? Was wollt ihr von uns? Was bietet ihr denn aktuell außer dem klassischen Banking an für eure Geschäftskunden?
Da machen wir uns in der Tat gerade ganz, ganz intensiv Gedanken drüber und hatten auch, ich hatte immer diese Workshops geschildert, hatten jetzt auch kürzlich mal, na was waren es, so 15 Kunden, würde ich sagen, ungefähr, eingeladen, haben mit den Kunden drüber gesprochen, was braucht ihr denn eigentlich von uns nochmal über das normale Banking hinaus, also genau das, was du ansprichst. Und das ist ganz interessant, da kam dann raus, wir würden aufgrund der Vertrauensposition, die wir zu euch haben, aber auch dem Verständnis, was ihr für uns habt, würden wir mit euch gerne über Themen wie Cybersecurity sprechen. Wir würden mit euch gerne reden über das ganze Thema Energieberatung, Nachhaltigkeit, was am Ende ja wieder zu Bankprodukten führen kann, aber was erstmal im ersten Schritt natürlich ganz andere Kompetenzfelder sind. So, und da überlegen wir jetzt intensiv in verschiedenen Bereichen mit Partnern teilweise zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel, das kann ich auch offiziell sagen, mit OHB haben wir eine Partnerschaft gemacht. Wenn wir auf Cybersecurity stoßen mit unseren Kunden, dann vermitteln wir das gerne an OHB, an die IT-Einheit weiter. Und die haben da ganz tolle Erfahrungen und haben jetzt auch schon viele, viele gute Fälle weitergeleitet. Die Kunden sind total glücklich. Wir haben ein Stückchen was davon, weil wir eine Vermittlungsprovision bekommen. Und OHB hat eben da entsprechend schönes Geschäft. Und das wollen wir noch breiter ausrollen, nämlich da, wo der Kunde uns braucht und sagt, Mensch, das wäre toll, ja, weil ihr kennt alle, ihr macht teilweise Dinge sogar selber und helft uns doch da gerne. Weil wenn ihr als Sparkasse sagt, Mensch, die kennen wir, das sind unsere Kunden oder die haben wir selbst genutzt, dann ist es für uns tatsächlich ein Qualitätsmerkmal.
Und dann eher als Vermittler oder auch selbst das Produkt anbieten, was ja wahrscheinlich lukrativer ist, als nur zu vermitteln.
Genau, da muss man aber dann aufpassen, dass man seine Strategie nicht verliert. Wir werden Dinge selber machen. Die Finanzierung zum Beispiel liegt auf der Hand oder eine Fördermittelberatung liegt auf der Hand. Also alles, was in unserem kernstrategischen Bereich liegt, das werden wir natürlich selber abbilden und eben auch mit einer Beratung drumherum. Und da, wo es eben nicht mehr unsere Kernkompetenz ist, da werden wir auch nicht der Beste sein. Na, da werden wir auch kein Track Record entwickeln. Und insofern werden wir uns dann mit Partnern zusammenschließen und die Partner vermitteln, die aber dann gut selektiert sind, sodass dann unser Qualitätsanspruch eben auch weitergegeben wird.
Welchen Umsatzanteil machen denn die Geschäftskunden bei der Sparkasse Bremen aus im Vergleich zu den Privatkunden?
Puh, die hättest du mir vorher zurufen müssen, die
Na, ich schicke ja die
Frage.
Fragen nie vorab, sondern nur die Themen immer.
Das ist brutal. Ich kann es dir ehrlicherweise nicht sagen.
Wir reichen es nach einfach.
Ja, es ist aber tatsächlich, man wird sich verschätzen. Man neigt ja dann immer dazu zu sagen, ja Mensch, so große Firmenkunden, die müssen ja dann auch den Großteil des Umsatzes machen. Es ist tatsächlich ein bisschen mehr im Firmenkundengeschäft als im Privatkundengeschäft. Aber es ist nicht so weit davon entfernt, weil wir eben mit 600.000 Privatkunden und als Sparkasse haben wir je nach Segment so 50% plus minus Marktanteil. Haben wir eben auch einen erklecklichen Teil, den wir im Privatkundengeschäft machen. Also ich würde mal sagen, Firmenkundenbereich so 60-40 könnte es ungefähr sein.
Jetzt sind wir ja gerade aus der einen Krise irgendwie fast raus, noch so ein bisschen drin. Corona wird aber immer weniger ein Thema.
Ja.
Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, in Sachen Digitalisierung ist ganz, ganz viel passiert. Ist das auch so die krasseste Veränderung der letzten 2 Jahre fürs Bankengeschäft gewesen? Oder gibt es jetzt irgendwas, wo man ganz schnell nicht drauf kommt, du als Experte aber uns noch sagen kannst, das hat Corona vielleicht positiv oder negativ auch verändert?
Ja, ich glaube, wir dürfen die Nutzung von Teams und Zoom nicht als Digitalisierung mit Digitalisierung verwechseln. Digitalisierung ist natürlich viel, viel mehr, ne? Gerade im Firmenkundengeschäft stehen die Geschäftsmodelle immer noch vor einer ganz erheblichen Transformation, weil da geht die Kurve, die geht jetzt gerade erst hoch. Ne? Da kommt Artificial Intelligence mit rein, da kommt Automatic Roboting und solche Dinge mit rein. Internet 4.0 ist auch noch nicht so wahnsinnig viel passiert. Also Internet of Things, dass Maschinen miteinander kommunizieren. Also da wäre ich vorsichtig. Es wird im Moment zum einen das Nutzen des iPads und von Zoom und Teams wird als Digitalisierung
Das meine ich, meine
missinterpretiert.
sowas, dass die Leute nicht mehr in die Filiale gehen, sondern sich selbst dazu vielleicht überwunden haben, dann doch über die App oder über die Website zumindest zu arbeiten.
Genau,
Das,
bei Privatkunden ist das natürlich ein Stückchen digitale Aufrüstung und dann auch digitale Kommunikation mit der Bank. Ich wollte nur als Firmenkundenvorstand, liegt mir das natürlich am Herzen, darauf hinweisen, dass wir einfach ganz nah an unseren Kunden sein müssen, weil die Digitalisierung, die findet noch statt, nämlich die Digitalisierung der Geschäftsmodelle und da wird sich noch eine ganze Menge verändern. Nee, aber deine Frage ging ja auch dahin, was hat sich sonst verändert neben der Digitalisierung? Und da finde ich schon, auch bei meinen Kunden, aber auch bei uns als Unternehmen, dass der Umgang mit dem Thema Flexibilisierung des Arbeitsplatzes und auch Flexibilisierung von Arbeitszeit, da hat ein Umdenken stattgefunden. Da habe ich also ganz konservative Kunden getroffen, als ich herkam. Ich bin ja am Anfang von Corona angefangen. Ja, nee, Homeoffice ist eigentlich Teufelszeug, die das heute ganz anders sehen, weil wir eben gelernt haben, das funktioniert.
Ja.
Und auf der anderen Seite darf man aber auch, das passiert im Moment auch, die Digitalisierung nicht glorifizieren. Also der Teams-Call und das Sehen des anderen nur auf dem Bildschirm, es geht auch wahnsinnig viel verloren. Und insofern, ich glaube, wir brauchen beides und das haben wir gelernt, finde ich, über Corona. dass es gut funktioniert. Wir können effizient sein, indem wir nicht immer überall hinfliegen müssen. Ist übrigens unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ja auch toll. Aber wir müssen uns auch sehen, wir müssen uns auch spüren. Und das merken wir ja heute auch. Ja, das ist viel intensiver, als wenn wir beide jetzt auf den Bildschirm gucken. Ja, die Kreativität ist größer, man kriegt die Konflikte besser gelöst und das brauchen wir, um uns weiterzuentwickeln. Also wir brauchen beides und das ist, glaube ich, eine der guten Dinge, die aus Corona gekommen sind.
Apropos hinfliegen, du hast ja gesagt, du fandst das Internationale total spannend und bist deswegen unter anderem auch nach Frankfurt gegangen damals.
Nee, nicht nach Frankfurt, nach Budapest.
Nach Budapest.
Frankfurt ist ja nicht so in.
Sorry, das war mein Fehler dann. Bist deswegen dahin gegangen. Das ist ja bei Bremen, bei der Sparkasse Bremen irgendwie ein ganzes Stück wieder zurückgegangen jetzt. Oder hast du auch noch viel internationales Geschäft von hier aus?
Ja, tatsächlich hatten wir letzte Woche ein schönes Treffen mit Kunden, die eine holländische Muttergesellschaft haben. Das war dann auch mal ein schönes Gespräch auf Englisch. Bremen ist ein schöner internationaler Standort, einer der internationaleren Standorten. Das kommt durch den Hafen, durch das ganze Thema Außenhandel, durch das ganze Thema Logistik, aber auch in anderen Dingen, wo wir stark sind, in der Luftfahrt und Artificial Intelligence ist ja hier teilweise gar nicht so bekannt. Aber wir sind einer der Haupthubs für Artificial Intelligence und damit kriegst du ein Stückchen Internationalität natürlich rein. Aber die Entscheidung für Bremen ist jetzt nicht, weil es der internationalste Standort ist, sondern weil die Sparkasse einfach eine tolle Bank ist, die diese Themen belegt, die ich eben beschrieben habe. Eine Netzwerkorganisation. Wir digitalisieren die Bank. Wir haben eine vorwärtsgerichtete Strategie. Und das hat mich an Bremen gereizt. Und es passt zur Lebensphase, weil den internationalen Teil, den habe ich ja 5 Jahre gehabt in Budapest und davor 7 Jahre über meine Funktionen in Frankfurt, hatte ich erzählt. Da war ich weltweit verantwortlich für Produktthemen. Und insofern hat alles seine Zeit. Wir fühlen uns jetzt hier unheimlich wohl und trotzdem hat es noch ein Stückchen Internationalität.
Wir sind von der Corona-Krise, von der Pandemie irgendwie jetzt dahin gekommen. Jetzt schlittern wir ja fast schon in die nächste Krise, also mit dem Ukraine-Krieg.
Ja, schrecklich.
Am schrecklichsten trifft es natürlich die Ukrainer selbst. Ja, aber auch die ganze Welt verändert sich ja dadurch wirtschaftlich und wahrscheinlich auch irgendwie im Finanzgeschäft, im Bankengeschäft ist das ja auch was unvorhergesehen kam oder zumindest jetzt einen Effekt hat.
Ja, man sieht es ja auch, das ist der Teil, auf den du ansprichst, man sieht es ja auch an den Märkten, die sich seither sehr, sehr drastisch geändert haben. Also könnten wir jetzt auf die Teilmärkte blicken. Gehe ich vielleicht mal gleich, versuche es in einem Schnelldurchlauf zu machen. Aber einmal möchte ich doch sagen, weil mich das sehr betroffen macht und ich auch da natürlich in Kontakt bin, habe kürzlich mit einer Ukrainerin hier in Bremen gesprochen, das ist schlicht schrecklich, was da passiert. Und das ist für uns alle unvorstellbar, wenn man von heute auf morgen. Ich habe ja in Ungarn gelebt. Ungarn hat eine Grenze zur Ukraine. Das sind sich entwickelnde Märkte und Länder. Und die konnten sich das alle vor 4, 5 Monaten nicht vorstellen, was da passiert. Und wenn da plötzlich deine Stadt bombardiert wird und du fliehen musst und deine Familie teilweise zurücklassen musst, das ist bedrückend. Das möchte ich schon, wenn wir über die Ukraine sprechen, einmal sagen. Also mich macht das betroffen. So, und eigentlich wolltest du aber jetzt auf die Auswirkungen berechtigterweise hinaus. Das ist natürlich was unsere Kunden sehr, sehr hart trifft. Wir hatten schon gebrochene Lieferketten über Corona, im Wesentlichen verursacht durch China, durch die Zero-Covid-Policy, die in China gefahren wird, dass sie immer ganze Städte und ganze Häfen lahmlegen. Und das hat sich weiter eskaliert jetzt über die Ukraine-Krise. Ich gucke da mit großer Sorge drauf, muss ich sagen. Wir haben einen sehr ernsten Cocktail aus Inflation, aus Nichtverfügbarkeit von Waren, aus exorbitanten Preisentwicklungen, aus Unsicherheit. Unsicherheit ist das Schlimmste für Märkte, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist ein Cocktail, der durchaus imstande ist, eine Rezession auszulösen. Und ich sehe das tatsächlich mit großer Sorge. Jetzt kam gestern IFO raus. IFO ist ja tatsächlich eine Unternehmensbefragung. Der ist jetzt wieder ein Stückchen hochgegangen, der IFO-Indikator. Und da war dann auch die Nachricht, und eine Rezession ist nicht wahrscheinlich. Ich sehe das tatsächlich ein bisschen kritischer, auch aus den Gesprächen, die ich mit Kunden führe. Projektierer im Immobilienbereich, Immobilienwirtschaft ist auch sehr stark hier in Bremen, stellen Projekte zurück, weil einfach die Verfügbarkeit von Material, aber auch die Preisentwicklung durch die gebrochenen Lieferketten sich so wegbewegt hat, dass man das Projekt im Moment gar nicht mit einer vernünftigen Preissicherheit abwickeln kann. Also das ist ein ganz, ganz gefährlicher Cocktail, der sich da zusammengemischt hat.
Könnte das denn dazu führen, dass sich Sparen bald wieder lohnt?
Naja, Sparen lohnt sich immer. Es hat sich nicht mehr gelohnt auf den klassischen kurzfristigen Konten, weil eben die Kurzfristzinsen negativ geworden waren. Wir stehen vor der Zinswende. Christine Lagarde hat gestern ja bekannt gegeben, dass sie den ersten Zinsschritt im Juli sieht. Und ein zweiter ist dann sicherlich im Herbst zu erwarten. Das heißt, wir werden aus meiner Sicht jetzt im Laufe des Jahres aus den Negativzinsen auch wieder rausgehen. Dann wird sich auch in diesen klassischeren kurzfristigen Sparprodukten Sparen wieder lohnen. Aber da muss ich mal eine Lanze brechen fürs Aktiensparen, was wir in Deutschland viel zu wenig machen. Und das hat auch einen Zusammenhang, dass wir in Deutschland, wenn man das europäisch vergleicht mit Ländern, wo die Aktienkultur ausgeprägter ist, ein wesentlich geringeres Privatvermögen angesammelt haben. Weil im langfristigen Vergleich, da kann man empirisch im Prinzip Zeiträume rausgreifen, wenn sie mindestens 10 Jahre sind, ist das immer eine positive Rendite. Warum? Weil sich ein Unternehmen anpassen kann, weil sich ein Unternehmen entwickelt, weil es inflationsgeschützt ist, weil da eben die Preise auch wieder entsprechend weitergegeben werden. Insofern, ich glaube, wir müssen uns mehr damit auseinandersetzen, was ist eigentlich als Reserve die richtige Sparform und was ist aber für ein langfristiges Sparen das Richtige. Und da müssen wir noch mehr Aktienkultur schaffen. Die ist jetzt sogar ein bisschen über die Corona-Zeit gestiegen, zum Glück. Aber da müssen wir noch mehr dran arbeiten.
Wenn wir über Zukunft sprechen, hoffentlich eine positive Zukunft für uns alle, ist auch immer so die Frage, ihr habt knapp 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist es im Bankengeschäft
1100.
1100? Auf Wikipedia steht 1900, das sollte korrigiert werden vielleicht. Vielleicht
Ja,
ein Weich habe
gucke ich mir an, wenn der
irgendwas.
Wikipedia den.
Das, dann ist schon wieder mein Fehler. Also,
Ja, aber du hast auch,
also ich.
dann ist es ja auch unsere. Ich berichtige Wikipedia und du guckst nochmal auf unsere Homepage.
Das machen wir. Das sind eine
Ja.
vierstellige Anzahl an Mitarbeitern,
Genau.
auf jeden Fall.
Ja.
Haben die alle eine Zukunft bei euch, auch ins nächste Jahrzehnt hinein, oder gibt es auch Prozesse, die automatisiert werden, wodurch Arbeitsplätze wegfallen werden?
Also daran nicht Arbeitsplätze wegfallen zu lassen, sondern am ersten Teil arbeiten wir intensiv. Also wir als Vorstand versuchen tatsächlich durch die Transformation unseres Geschäftsmodells zu einem Vermittlungsdienstleister, um die Kunden, die wir haben, mit den Produkten zu versehen, die sie brauchen und da wirklich bedarfsorientiert zu agieren, uns als Sparkasse so aufzustellen, dass wir für alle Mitarbeitenden, die wir heute an Bord haben, auch eine Beschäftigung finden. Wobei es werden nicht die gleichen Jobs sein, weil es wird über die Digitalisierung auch im Bankbereich werden Dinge automatisiert werden. Und wir versuchen dann eben über unsere Transformation Beratungsjobs zu schaffen, wo die Mitarbeitenden gebraucht werden. Aber wir haben natürlich auch über das Älterwerden von Mitarbeitenden haben wir natürlich auch die Möglichkeiten, dann den Personalkörper, soweit es erforderlich ist, ein Stückchen zurückzufahren. Aber für uns als Sparkasse ist tief im Wertesystem auch verankert, zu versuchen, dieses Unternehmen ohne irgendwelche betriebsbedingten Kündigungen so fortzuführen, dass wir allen Arbeit geben können.
Apropos Sparkasse als Arbeitgeber, ich habe so ein kleines Arbeitgeberkreuzverhör mitgebracht. Sie antworten möglichst kurz und präzise am besten. Warum arbeiten Menschen gerne bei Ihnen?
Weil wir eine tolle und spannende Netzwerkorganisation haben und für die Kunden da sind.
Zahlen Sie als Arbeitgeber überdurchschnittliche Gehälter?
Tun wir im Branchenvergleich tatsächlich, ja.
Ihr bester Benefit, den ihr als Sparkasse anbietet?
Der beste Benefit.
Geht davon aus, dass es nicht der kostenlose Apfel im Pausenraum ist.
Nee, und wahrscheinlich auch nicht das kostenlose Girokonto. Ich glaube, das ist eher das Set der Benefits, die wir haben. Wir achten auf die Gesundheit, wir haben kostenlose Konten, wir haben tatsächlich einen Blumenstrauß an Themen und kümmern uns da um unsere Mitarbeiter in der Breite ihrer
Da bist du
Bedürfnisse.
meine Frage gut umgangen, wenn ich nach einem Benefit frage. Wir haben
Das
gleich noch ein
stimmt.
ähnliches Format, da werde ich strenger sein. Was könnt ihr denn verbessern als Arbeitgeber?
Was können wir verbessern? Wir müssen die Transformation aus einem hierarchischen Unternehmen in unsere Netzwerkorganisation, müssen wir, noch enger begleiten.
Okay, ehrliche Antwort. 2021 hatte die Sparkasse, ich hoffe, Wikipedia hatte diesmal recht, eine Bilanzsumme von 15,3 Milliarden Euro.
Aktuell, absolut.
Aktuell. Für alle, die jetzt nicht ganz tief im Bankengeschäft mit drinstecken, ist die Bilanzsumme der Umsatz einer Bank oder was genau ist die Bilanzsumme?
Na, die Bilanzsumme ist die Aufaddierung aller Geschäfte, die bei uns verbucht sind. Also auf der Aktivseite im Prinzip aller Kredite und Ausleihungen, die wir gegeben haben, vereinfacht gesprochen, und auf der Passivseite unseres Eigenkapitals und aller Einlagen, die uns unsere Kunden anvertrauen. Und die Aufsummierung ist die Bilanzsumme. Wir sind mit den 15 Milliarden, es ist noch nicht raus, die Rangliste, aber wir sind immer so um Platz 10 in Deutschland. Dürfte auch diesmal wieder sein. Ich glaube, letztes Jahr waren wir mal 12 oder 13, aber es ist immer so um die 10. Also wir sind tatsächlich eine große Sparkasse in Deutschland.
Hast du denn eine Erklärung dafür, warum die Sparkassen generell, aber jetzt auch gerade die Sparkasse Bremen, so eine enge Bindung irgendwie zur Stadt und zu den Menschen auch hat?
Ja, weil wir in der Mitte Bremens sind, und das wirst du auch regelmäßig spüren oder irgendwo mal gesehen haben, unterstützt von der Sparkasse Bremen. Wir versuchen eben auch den Bürgern hier was zurückzugeben. Dafür arbeiten wir. Wir müssen natürlich auch Gewinn erwirtschaften, um unser Eigenkapital zu stärken, um eben auch wieder Kredite vergeben zu können. Aber wir geben eben auch was zurück. Wir sponsoren den Bürgerpark, ganz viele Museen, Sportvereine, und da geben wir wahnsinnig viel zurück. Und deshalb werden wir wahrgenommen, sind auf Festen aktiv. Wir sind einfach in der Mitte der Stadt. Wir sind die lokale Bank hier in Bremen, und deshalb kennt und sieht man uns und ist gerne Kunde bei uns.
Das wäre jetzt eine bisschen dankbare Frage. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Kreuzverhör, zum Schlussteil.
Wolltest mir noch mal Kraft geben.
Genau, einmal kurz durchatmen. Es sind drei Fragen, eine Entweder-Oder-Frage, und bei zwei anderen möglichst kurz antworten oder den Satz beenden.
Ja. Und du bleibst streng bei entweder,
Ich,
oder?
da bleibe ich sehr, sehr
Ah,
streng diesmal. Ich bleibe nicht für immer bei der Sparkasse Bremen, weil.
ich irgendwann in Rente gehe.
Das ist natürlich sehr klug
Doch
gelöst.
irgendwie einen netten
Na,
Exit
das
gefunden.
richtig. Lieber gute Mitarbeiter entlassen oder schlechte Mitarbeiter einstellen?
Schlechte einstellen. Darf ich einen Nachsatz machen?
Ein, ausnahmsweise.
Einen ganz kurzen, weil ich da die Chance habe, sie gut zu machen.
Das ist eine sehr, sehr kluge Lösung, hier die fiesen Fragen zu umgehen. Jetzt kommt noch eine nette zum Schluss. Irgendwann gründe ich.
Na, jetzt muss ich aber fortführen, ne? Will gar nichts gründen. Ich hatte tatsächlich überlegt, meine Kompetenz dann irgendwann über 40 Berufsjahre weiterzugeben, aber nicht als Gründer, sondern vielleicht als Business Angel. Und ich glaube, da hat man viel zu geben, und da würde ich mich auch mit Kapital beteiligen im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten, was aber keine klassische Gründung ist. Aber wenn ich was gründen soll, dann wäre es vielleicht genau dieses Unternehmen, was sich in einem kleinen Rahmen Startups und junge Menschen von Unis sucht, die diese Hilfe gut brauchen können, weil die haben dann tolle Ideen, aber die brauchen häufig Erfahrungen im Bereich Finanzen, Strategie und da hätte ich Spaß dran. Und dann gründe ich, um die Frage doch aufzunehmen, ich gründe ein kleines Unternehmen, mit dem ich mich an solchen Startups beteilige, sie aber vor allen Dingen unterstütze, ohne damit viel Geld machen zu wollen.
Da muss ich ganz unjournalistisch sagen, ich glaube, Sie haben, du hast als Bester, sorry immer, dass ich Sie sage, also wir hatten uns vorher aufs Du geeinigt, das ist mein Fehler. Ganz unjournalistisch muss ich das sagen, ich glaube, du hast dich bis jetzt am besten aus dem Kreuzverhör gelöst, also danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass ich da sein durfte, Leonard. Ich freue mich, wenn wir es irgendwann mal wiederholen.
Gerne, zweiter Teil dann in einem Jahr, wenn du wieder Zeit hast.
Super, alles klar, bis dann.